Okay, ihr Faulpelze, raus aus den Federn. Und bloß nicht die FFP2-Masken vergessen. Die Inzidenzen sind sau hoch draußen.
Die Inzidenzen sind jeden Tag sau hoch. Wo sind wir hier? In der Endemie? Wohl kaum. Und später müsst ihr noch mit reichlich Verkehrsstörungen rechnen. Naja, weil wir so Corona-Demos kriegen.
Oh, so Corona-Demo-Dingsbumse.
Corona-Demo-Dingsbumse. Oh, hier kommt schon die RKI-Pressekonferenz. Die Virologen prophezeien ein großes Corona-Ding.
Ja, sag ich doch.
Aber es gibt noch einen Grund, warum der heutige Tag besonders aufregend ist. Und zwar ganz besonders verrückt.
Ganz besonders verrückt? Okay. Aber die große Frage, die uns heute alle auf den Lippen liegt...
Auf unseren unter Maske liegenden Lippen.
Den unter Maske liegenden Lippen?
Maskenlippen, meinetwegen. Glaubt ihr, dass Basti rauskommt und seinen Schatten sieht?
Oh, Dr. Deutsch.
Genau der... Euer Medizinorakel, denn heute ist MedTech Smoothie Day.
Steht schon auf, ihr trüben Tassen, und lauft los, um den Schwurbler da draußen was zu schwurbeln.
Es ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 43. Und auf meinen Ohren, wie gewohnt, immer Benedikt Stanitzek aus Aachen. Hallöchen.
Hallo und mit mir am Groundhog Day der Wissenschaftskommunikation Sebastian Deutsch. Ist nicht ganz, wir sind ein bisschen spät für Siebenschläfer.
Ja, stimmt.
Aber ich komme mir tatsächlich hier immer, wenn ich das Radio anmache, komme ich mir ein bisschen vor und denke mir so, ach ja, wieder das Gleiche. Ist ja gut, dass erst Januar 2020 ist. Ach nein.
Ich wollte gerade sagen. Eieiei. Ja, ei, ei. Ja, wir haben es diesmal fast nochmal im regelmäßigen Abstand geschafft.
Fast.
Fast, genau. Ich meine, 3 Wochen ist schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich
zu... In letzter Zeit, ja.
War das 8 Wochen, 9 Wochen, 10 Wochen? Naja, auf jeden Fall weniger als sonst davor. Wir sind wieder auf einem guten Weg. Das neue Jahr hat begonnen und wir geloben Besserung.
Fürchterlich.
Fürchterlich. Ja, komm mal direkt zur Sache. Tell me, was wird bei dir Neues aus der Zwischenzeit?
Ich fange eigentlich am besten mit dem Thema an. Gestern, also wir haben ja wieder Sonntag, am 5.2. Hat die EU sich überlegt, das Problem mit den grünen Energieträgern ein für alle Mal zu lösen. Allerdings auf eine Art und Weise, wo viele Leute, mit denen auch ich, irgendwie ein bisschen die Nase rümpfen, wenn nicht sogar den Kopf schütteln. Man hat nämlich, also das Prinzip, um das geht, heißt Taxonomie. Und zwar geht es darum, halt Anlegern auf den Finanzmärkten, die quasi ihr Geld anlegen wollen, eine grüne Alternative zu geben, weil da kriegt man dann halt wieder Steuervorteile und so. Und bisher war das halt so, dass man halt nur in so einfallslos grünen Produkten wie zum Beispiel Solarenergie und Windenergie anlegen konnte, um da halt diese Steuervorteile zu bekommen. Aber die EU hat sich gedacht, wir müssen ja quasi das Klima retten und jetzt ein bisschen an Fahrt zunehmen. Und schwuppsdiwupps hat man sich was ganz Fickes ausgedacht, nämlich Gasenergie und Atomkraft und alles, was damit zu tun hält, auch als grün erklärt.
Ja.
Ja. So, der Klimawandel ist gelöst.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir schalten einfach alle AKWs doch nicht ab.
Ja, das ist wieder so eine... Also ich aus meinem Laienpolitikwissen, für mich riecht das wieder so nach so einem total politischen Deal, so nach dem Motto, die Franzosen, vor allen Dingen Herr Macron, haben gesagt, so, wir hätten gerne grüne Atomkraft, dann haben wir nämlich schon ganz viel grüne Energie hier rumstehen. Dann hat Deutschland gesagt, ja scheiße, wir haben die AKWs alle abgeschieden und alles auf Gasenergie jetzt gesetzt, können wir nicht machen, dass Gas grün ist? Und dann hat man sich darauf geeinigt, beide Schnapsideen umzusetzen.
Tja. Ja, wobei, also, du wirst mich wahrscheinlich dafür vierteilen, aber ich muss sagen, ich finde ja auch immer noch Atomkraft gar nicht so verkehrt. Weil ich meine, also, wenn man von, sag ich mal, der reinen Klimaseite in dem Sinne, ist sie ja auch wirklich gut. Das Problem ist halt nur der strahlende Schrott, der übrig bleibt. Und dass wir dafür noch keine wirklich gute Lösung, immer noch nicht, muss man ja sagen,
Ja,
gefunden
man muss
haben.
dann, es ist
Aber
halt wie
an sich
immer
ist es
bei
halt.
allem, was wir hier besprechen, ist, dass differenzierte Betrachtungsweisen vonnöten sind und nichts schwarz oder weiß ist. Letztendlich finde ich, es hilft es einem in der Hinsicht immer zu unterscheiden, ja, wenn man auf Treibhausemissionen guckt oder sowas, ist Atomkraft sehr gut. Wenn man auf Nachhaltigkeit schaut, nicht so.
Ja. Wobei ich auch immer noch sagen muss, jetzt gerade auch mit der forcierten und angestrebten Mobilitätswende in Richtung Elektromobilität, finde ich es ja immer noch einen absoluten Fehler, dass wir jetzt weiterhin unsere ganzen AKWs abstellen, stattdessen halt Gas oder Kohle verbrennen.
Ist die
Das.
gleiche Diskussion nach dem Motto, dass wir halt grün ist immer gleichzeitig klimafreundlich und nachhaltig. Aber es muss nicht nur, weil es keine Treibhausgase emittieren, muss es nicht nachhaltig sein. Genauso wie es andersrum nicht
Ja,
sein muss.
klar, aber wie gesagt, ich von der Logik her finde ich es halt Blödsinn zu sagen, okay, wir plästern halt mehr CO2 raus, nur damit wir als, sage ich mal, eigentlich ja international relativ irrelevantes Land keine Atomkraft mehr haben. Und wenn du 10 Meter über die Grenze gehst, stehen direkt 10 Stück halt da
Das hat
vorne
aber ja
rum,
da, also
die
das
wesentlich
ist, sind,
maroder sind, muss man ja noch
na
dazu
gut, das
sagen.
sind ja alles politische Entscheidungen. Generell
Ja,
die
natürlich, aber trotzdem
Solarkraft
ärgert es
nicht zu
mich.
subventionieren und das nicht zu subventionieren. Und da dieses Argument finde ich, das ist halt kein Argument, immer dazu sagen, so ja, Deutschland ist, was das angeht, vollkommen unbedeutend oder sowas. Wir haben uns als Land quasi damals dafür entschieden, politisch dazu entschieden, die abzuschalten, weil wir nicht mehr wollten, dass wir hier die strahlende Scheiße rum haben. Das ist eine valide politische Entscheidung gewesen. Genauso andersrum wäre es wahrscheinlich auch eine gewesen. Es gibt für beide Varianten gute Gründe, also von daher, meh.
Ja.
Angemacht werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Ich habe es jetzt gejinxt, also
Gejinxt.
2030 werden sie wieder angeschaltet.
Genau.
Also wobei die sind halt jetzt nicht aus. Das ist ja dann
Ja,
jetzt.
klar. So wirklich wie Schalter aus und an gibt es ja bei AKWs nicht.
Wäre ja lustig. Ja, und dann habe ich noch ein zweites Thema. Jetzt so, wir steuern ein bisschen auf die Formel 1 Launch Season zu, wo die ganzen Teams ihre Autos für die Saison 22 vorstellen. Die wollen am 9.2. wollen sie
Oh,
anfangen.
das ist Mittwoch.
Ja, so, die kommen jetzt bald,
Ja.
weil am 25. und am 26. meine ich, 24., 25., 26. sind in Barcelona Testfahrten. Schon die ersten, also ist jetzt bald wieder. Haas hat schon jetzt am Freitag, also am 4.2. die neue in Anführungsstrichen Livery präsentiert für die
Okay.
neue Saison.
Aber
Und
auf einem
halt
Auto
quasi.
von letztem Jahr oder wie?
Nee, das war nur so ein Digital-Render.
Ach
Und
so,
der
okay.
Witz ist halt dann so, ja, es ist nicht, dass dieses Proto-Auto, was sie jetzt immer schon gezeigt haben, was von der quasi Dachorganisation stammt. Es ist aber auch gar nicht, also solange es nur ein Render ist, weil ist das
Ja,
halt, ne?
es ist eigentlich nichts.
Und deshalb packe ich jetzt wieder aus den Hashtag Not a Coloring Competition, weil alle Leute da immer drauf steil gehen und sagen, oh, Haas kann dieses Jahr auch schon nichts mehr reißen, weil die Lackierung genauso aussieht wie letztes Jahr, wo sie richtig scheiße waren. Und du denkst dir nur so,
Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde ich einfach mein Auto immer in der Livery
Sieg
machen vom
fahren.
Sieg, genau, vom Sieger des letzten Jahres. Also Silber. Naja,
Nee,
also,
schwarz.
ja. Ich fand Silber trotzdem besser.
Wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder, soweit ich das gehört habe, wird das wieder ein Silberpfeil tatsächlich. Abtrinken, Tee warten. Not a coloring competition. Irrelevant. Ich möchte endlich the real deal sehen. The real deal. Wie das
aber die
das Reglement tatsächlich umgesetzt wurde.
Die angekündigten Rollouts ab dem 9. oder was du jetzt gesagt hast, das sind dann aber auch wirklich die echten Rollouts, nicht...
Wissen wir nicht.
Oder sehen wir die Karren erst in Barcelona? Wahrscheinlich, wirklich.
Ne? Ja, damit mit Sehen auch schwierig, weil das wohl nur ein Privattest ist. Also es gibt keine Übertragung von dem Test. Erst von dem zweiten Test im März in Bahrain.
Meinst du nicht, da werden in Büschen irgendwo ein paar Fotografen hocken?
Wahrscheinlich.
Da kann man nicht vorstellen, dass da Ende Februar der Test abläuft, ohne dass irgendwas an Fotos ist, durchkommt. Ich,
aber ja, ich... Also mit diesen Präsentationen ist das ja auch in den letzten Jahren immer nicht zwangsläufig, wenn ein physisches Auto steht, muss das halt die Konfiguration sein, die dann fährt.
Ja.
Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen klarer, aber so Renders sind halt vollkommen wertlos. Ne?
Weißt du aus dem Kopf, wann das erste Rennen ist?
Aus dem Kopf nicht, aber im März. Das können wir schnell nachgucken. F1-Kalender 2022. 18. bis 20. März.
Na dann warten wir mal gespannt darauf.
Ist das hier richtig? Ja, 20.03. ist der große Preis von Bahrain.
Bin ja wirklich mal gespannt, wie das Ganze wird mit diesen neuen... Weil das ist ja vom Konzept her wirklich eigentlich ja komplett anders als die Karren davor. Also sagen wir vom Aerodynamik-Konzept.
Ja, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja, genau.
Okay, das war soweit von mir. Da wollte ich drüber gesprochen haben. Ja. Schon wieder 10 Minuten gequatscht.
Wunderbar. Ja, macht ja nichts. Dafür ist ja unser Podcast da. Zum Quatschen. Ja, was gibt es bei mir Neues? Ich habe eine neue Arbeitsstelle angetreten, jetzt zum 1.2. Und
okay.
Hab ich das noch nicht erzählt? Doch.
Möglich.
Möglich. Also ich bin jetzt in Siegburg in der Praxis von meinem Vater.
Nein, das wusste ich noch nicht.
Jetzt weiß es. Ich dachte, ich bin mir eigentlich todsicher, dass ich das erzählt hatte. Aber
nein,
egal.
Hast du nicht.
Gut, jetzt weiß es. Ich bin seit 1.2. da in der Praxis und jetzt die letzte Woche war jetzt natürlich erstmal einfinden sozusagen, wie da die Abläufe sind, weil Praxis und Klinik kannst du echt nicht miteinander vergleichen, habe ich da auch nochmal gemerkt. Aber im positiven Sinne muss ich eigentlich sagen. Also viele Abläufe sind wesentlich effizienter und logischer, sagen wir mal so. Genau, und läuft bisher auf jeden Fall gut und bin gespannt, wie jetzt die nächste Zeit noch so wird. Und ab 1.3., so ist zumindest der Plan, kann man sich dann bei mir tatsächlich auch über das Internet Termine buchen. Also wenn du was an den Äuglein hast, kannst du zu mir als Glosspöppel-Doktor gehen.
Ja, ich sollte mal wieder eigentlich.
Na, siehst du? Da weißt du, wo du hin kannst.
Ja, lustig.
Ja, das einmal als News und dann als nur ausnahmsweise mal kleine Corona-News gibt es jetzt ja als relativ neuen Impfstoff, ich weiß nicht, irgendwann, glaube Mitte letzter Woche oder sowas, wurde er zugelassen. Novavax, der neue Impfstoff, Vektor-Impfstoff, der zweimal gegeben werden muss im Abstand von mindestens 3 Wochen für die Grundimmunisierung, ist nicht zugelassen für Boosterimpfung, also nur für die Grundimmunisierung.
Könntest du dich dann mit mRNA dann danach boostern lassen, oder?
Müsstest du dann sogar, weil wie gesagt, für Boosterimpfungen ist es nicht
zugelassen. Ach stimmt, also so grundsätzlich nicht, auch wenn du zweimal grundimmunisiert worden bist, dafür...
So wie ich zumindest von der Pressemitteilung, mitbekommen habe, zumindest ja. Also es ist so, dass...
Ja, vielleicht solltest du erklären, was der Deal da dran ist.
Ja, der Deal daran ist letztendlich, dass es wie gesagt ein Vektorimpfstoff ist, also kein mRNA-Impfstoff, sondern wie viele bisherigen Impfstoffe, also auch Grippeimpfstoff und so weiter, funktioniert der, indem da ein modifiziertes Spike-Protein letztendlich drin ist, was im Labor eben hergestellt wurde, was dann eben zur Antikörperbildung führt und damit eben altbewährte Technik, sage ich mal. Und die Hoffnung sozusagen dahinter ist ein bisschen, dass Impfgegner, die eben Impfgegner waren oder sind,
Weil diese neue 25 Jahre alte mRNA-Technik nicht ausreichend genug getestet wurde.
Genau, das hast du jetzt gesagt, aber ja, genau deshalb hat man den jetzt überhaupt noch zugelassen, weil man eben hofft, dass Leute, die nur deshalb sozusagen gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, weil ich dem mRNA-Impfstoff nicht traue, dass man hofft, dass man die vielleicht noch erwischt. Inwiefern das gelingt, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, mittlerweile die Leute, die jetzt noch Impfgegner sind, bei denen ist das weniger
eine... Die hast du so weit abgehängt da.
Genau, das ist weniger eine ein kleines Problem als ein grundsätzliches Problem, glaube ich.
Ja, da, diese Diskussion hatte, es ging ja danach dann so, ja, wir waren dann halt auf den ich mache gerade wieder Anführungsstriche, Vektorimpfstoff, bis wir uns impfen lassen, ist der da. Jetzt sagen, nein, das ist auch kein richtiger Totimpfstoff, weil das ja so genmodifizierte Spike-Proteine auf Mottenkugeln sind, das ist ja auch der Teufel. weißt du, ja. Und wenn du halt so deine Argumentationsstruktur aufbaust, dann weißt du halt schon, du wirst es denen nicht recht machen.
Nee, eben genau. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt wirklich noch mal einen Sprung in die richtige Richtung bringt, sage ich mal.
Noch einer mehr, ne? Also
ja, genau,
Leute wählen können.
Also. Kaputt machen wird es nichts, denke ich mal. Aber ob es den erhofften Boost nochmal bringt.
Ja, den Booster-Boost.
Genau, den Booster-Boost. Ne, den Grundimmunisierungs-Boost.
Ja,
bezweifle ich dann doch. Zur Wirksamkeit ist es so, dass der ähnlich gut, sage ich mal, funktioniert wie die mRNA-Impfstoffe, die bei den in der Zulassungsstudie hatte der eine Wirksamkeit von 90%. Allerdings muss man da ein bisschen einschränkend sagen, dass als diese Studien durchgeführt wurden, es noch kein Delta und Omikron gab. Also dazu fehlen jetzt aktuell noch im Prinzip komplett die Erfahrungswerte, inwiefern das, was gegen die eigentlich ja aktuellste Version des Coronavirus bringt, weiß man einfach nicht.
Was ist der entwickelt worden? Wahrscheinlich ja dem Wildtyp, oder?
Ja, beziehungsweise ich glaube, die haben ein bisschen später angefangen, können auch sein, dass sie mit der Alpha.
Beta?
Ja, Alpha oder Beta wahrscheinlich. Beta. Ja.
Ah, okay.
Ja, Beta hat sich ja nie so hundertprozentig als alleinige
Das stimmt, Art nicht durchgesetzt. Ja.
Ja, deswegen, also ich denke mal, ein Mischmasch aus Alpha und Beta wird das gewesen sein. Letztendlich werden ja auch da bei den Zulassungsstudien die Leute nicht bewusst infiziert.
Was?
Was? Ja. Genau, das als kleine Corona-Neuerung. Alles andere ist, glaube ich, über Medien
bekannt. Ist das nicht auch jetzt schon ein bisschen länger? Das kommt mir nicht vor, als ob das neu wäre.
Also in Europa zugelassen ist erst seit letzter Woche, meine
ich. Ach so, okay. Aber die Diskussion darüber gab es jetzt schon.
Ja, genau, das gibt schon länger.
Das ist vielleicht mal eine wichtige
Ergänzung. Nicht taufrisch, ja. Genau, und als letztes noch hatte ich mir ja in der letzten Folge eine Hausaufgabe selbst aufgegeben gehabt. Ich weiß ja nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Da hatten wir gesprochen gehabt über die Sache mit der Schweineherztransplantation.
Ja.
Wo ich zum damaligen Zeitpunkt, weil das da relativ aktuell war, die Meldung, und ich nicht ausreichend recherchiert hatte, ich nicht wusste, wie das genau gemacht wurde, dass es eben nicht abgestoßen wird, weil prinzipiell ist ja der Grundgedanke eigentlich gar nicht so fern, einfach mal zu probieren von einem anderen Tier, wo jetzt, sage ich mal, Größe, Form, Funktion des Organs ähnlich ist.
Tendenziell passt.
Genau, tendenziell passt, warum man das nicht schon früher gemacht hat.
Ja.
Und zwar ist es ganz interessant tatsächlich. Wobei sich die Entwickler auch natürlich sehr zurückhaltend äußern, weil es natürlich ein gewisser Forschungsvorsprung ist und die sich natürlich nicht komplett in die Karten gucken
lassen wollen. Ja, das bindet man ja natürlich niemandem. Also die sagen also, ja, haben wir gemacht, das haben wir hier, den Stand der Technik haben wir benutzt, aber wie genau, das wäre ja blöd, wenn man das allen auf die Nase binden würde.
Genau. Und zwar kommen die Schweine oder das Schwein in dem Fall, wo das Herz entnommen wurde, was transplantiert wurde, von der Firma Revivicor. Und haben damals das, also schon ein paar Jahre her, das genetische Zuchtprogramm Gelsafe sozusagen gegründet. Und das ist ganz interessant. GelSafe wurde nämlich entwickelt, dieses Zuchtprogramm, weil es nämlich Menschen gibt, die nach einem Zeckenbiss, zum Teil also diese Allergie, sage ich mal, wird durch Zeckenbisse übertragen. Es Patienten gibt, die eine GGTA1 Unverträglichkeit bzw. Allergie haben.
Was ist das denn schon
GGT,
wieder?
ja, das ist GGTA1 steht für Galactose Alpha 1-3 Galactose.
Jetzt weiß ich Bescheid.
Das ist einfach ein Zucker, der auf fast allen oder auf sehr vielen Zelloberflächen von verschiedenen Säugetierarten vorkommt. Weil unsere Zellmembranen bestehen ja nicht nur aus dieser vielleicht aus dem Biounterricht noch bekannten Phospholipid-Doppelschicht, sondern auch außen noch aus so verschiedenen Zuckerresten, die eben auch Immunität bzw. Immunantworten vermitteln können. Und im menschlichen Körper kommt dieser Zucker eben als Oberflächenzucker nicht vor. Und deswegen ist der Körper diesbezüglich naiv, was aber bei Nahrungsaufnahme und sowas eben irrelevant ist, weil der da ja nicht wirklich mit dem Immunsystem in Kontakt kommt. Und Personen, die eben, also zum Teil werden dann Antikörper gegen dieses GGTA1 durch Zeckenbisse übertragen, wodurch dann diese Antikörper bei diesen Personen dann eine allergische Reaktion vermitteln. Und um diesen Patienten dann trotzdem mit tierischen Produkten ernähren zu können, wurde eben dieses GelSafe-Zuchtprogramm entwickelt, wo dann eben Schweine gezüchtet wurden, wo eben dieser Zucker auf der Zelloberfläche ausgenockt wurde. Also das Gen, was dafür verantwortlich ist, dass dieser Zucker auf diese Oberfläche gesetzt wird. Und interessanterweise hat man im Prinzip im Nachhinein oder parallel dazu herausgefunden, dass dieser Oberflächenzucker auf den Zelloberflächen auch mit hauptverantwortlich dafür ist, für die Abstoßungsreaktion bei Xenotransplantaten, also bei Transplantaten zwischen zwei ja, Tierarten sozusagen, wenn man uns Menschen auch als Tier betrachtet.
Ja, kann man, denke ich.
Genau.
Wenn ich mir so manche Wesenszüge anschauen.
Ja, genau. Und genau, dieses Gen war bei diesen, also das hatten die in diesem Zuchtprogramm eh schon ausgenockt. Und da hat man dann eben für die, hatte man noch weiter eben geforscht dran und hatte unter anderem als erstes, bevor das jetzt mit dem Herz war, auch noch drei weitere Gene identifiziert und ausgenockt bei den Schweinen, die zu einer Immunantwort führen, und hat dann auch schon bereits zweimal erfolgreich eine von diesen Tieren entnommene Niere bei allerdings hirntoten Patienten, wo natürlich vorher über, was ich, Patientenverfügung oder Einwilligung der Angehörigen, das natürlich zugelassen wurde, hatte man eine Niere ans Gefäßsystem angeschlossen, die daraufhin auch
Angeschlossen.
über etwas mehr als 2 Tage Urin produziert hat, erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, ob nach 2 Tagen einfach der Versuch sozusagen beendet wurde, weil ich
Oder ob
meine,
das Organ versagt hat.
genau, oder ob das Organ versagt hat, weil ich meine, bei Hirntoten ist natürlich auch immer die Frage, die kannst du natürlich, um es jetzt salopp zu sagen, nicht ewig einfach am Leben halten und mit denen irgendwelche Versuche zu machen.
Ja, da geht irgendwann dann auch quasi den Bach runter, das so über Multiorganversagen oder sowas.
Ja, genau, und halt auch einfach die ethische Frage, ne? Inwiefern du
Ja,
einen
gut.
eigentlich toten Menschen noch künstlich am Leben erhältst, nur um aus ihm ein Versuchskaninchen zu machen.
Ach Gott,
Um es
das ist
böse
jetzt
zu
wieder.
sagen, sage ich mal.
Das
Ne?
ist aber ja wieder so eine.
Ja,
Ab
klar.
wann definierst du den auch als tot?
Ganz klar, wenn er hirntot ist, keine EEG-Aktivität.
Ah.
Das ist meine Antwort auf diese Frage.
Das ist eine sehr zufriedenstellende Antwort.
Ja. Und genau, jetzt für diese Organtransplantation hat man dann noch 6 weitere menschliche Gene in die Gensequenz von diesem Schwein implantiert oder eingefügt eben,
Mit
um die,
CRISPR-Cas, oder?
gehe ich mal von aus, da halten sie sich wie gesagt etwas bedeckt, auch welche Gene das genau waren.
Oh, krass.
Und das sollte dem eben das Ziel verfolgen, um die Immunakzeptanz sozusagen des Schweineherzens zu verbessern. Also hat man insgesamt hat man 10 Gene bei diesen Spenderschweinen editiert, um eben das Ganze möglich zu machen. Ich nehme mal an, das, was man da implementiert haben wird in das Genom, wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung HLA-Gene gehen, also Gene, die für die primäre und grundlegende Immunantwort im Körper mit zuständig sind, dass man die dann eben einfach versucht, menschenähnlicher zu machen. Würde zumindest für mich Sinn machen, aber wie gesagt, das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir, weil sich da eben die Firma sehr zurückhält. Muss man ja sagen, auch verständlicherweise ein bisschen. Für die Forschung ist es natürlich immer ein bisschen traurig, wenn man es nicht genau weiß, aber ich meine, das ist natürlich ein ganz klarer Wettbewerbsvorsprung und letztendlich sind das auch Unternehmen, die irgendwie ihre Brötchen verdienen müssen. Und außerdem wurde dem Patienten ein, wie sie so schön gesagt haben, experimentelles Immunsuppressivum von einer anderen Firma noch gegeben, was aber eben auch nur in Studien zugelassen ist. Und das hat auch keinen Handelsnamen, ist bisher auch nicht, sage ich mal, auf dem normalen Markt zugelassen. Aber es ist letztendlich, das war ja die Frage sozusagen, die ich mir selbst als Hausaufgabe aufgegeben hatte, wie die das hinbekommen haben, dass das Herz nicht abgestoßen wird und warum das früher noch keiner gemacht hat. Sie haben also sowohl vorher das Genom editiert, um die Akzeptanz des Herzens zu verbessern, als auch ein spezielles Immunsuppressivum. Wie gut das Ganze jetzt funktioniert, bleibt abzuwarten.
Ja, das hatten wir auch uns mal auf die Liste geschrieben, dass das mal so eine Langzeitbeobachtung wird.
Ja, aber wie gesagt, also eigentlich, wenn das funktioniert, wäre das ja eigentlich super gut, weil dann könnte man den zumindest ja den, also bis man, ich denke mal auf kurz oder beziehungsweise eher auf längere Sicht wird es so sein, dass, oder gehe ich mal einfach davon aus, so gut und schnell, wie sich die Forschung da entwickelt, dass es möglich sein wird, eben Organe oder zumindest Organteile, die dann entsprechende Funktionen übernehmen können, im Labor herangezüchtet werden können.
Ich denke mal, das wäre nicht, das Long-Game, ja.
Genau, das denke ich mal, ist nicht unrealistisch, dass das, was weiß ich, in, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren, würde ich jetzt einfach mal so als Statement in den Raum werfen, möglich sein könnte. Und bis dahin wäre das natürlich eine super Übergangsmöglichkeit, weil es ist ja international so, dass die Nachfrage an Organen wesentlich höher ist als das Angebot.
Ja, dann sprechen wir uns in 30, 40, 50 Jahren nochmal wieder.
Genau, zum Folgenjubiläum 1000.
Das haben wir sehr konservativ geschätzt.
Ja,
wenn genau. Wir dann schon alt und dement sind und dann quasi
nur bis... Was hast du gesagt? Machen wir hier eigentlich? Keine Ahnung.
Nicht übers Intro hinauskommen.
Ja, genau. Ach, sind wir schon dran. Ja. Wer bist du? Wer bin ich? Wo bin ich?
Oh. Demenz ist eine fürchterlich schlimme Krankheit, an ja, der man sich nicht Fall. Lustig machen sollte.
Doch, auch darüber darf man sich lustig machen.
Ja, man sollte sich grundsätzlich über alles lustig machen. Na, nicht über alles, aber über sehr vieles.
Genau, über vieles. Ja, das war mein Beitrag zum Vorgeplänkel, sage ich mal.
Ja, das war viel Vorgeplänkel. Du hast sogar noch mich getoppt.
Tja, bin halt eine
Du musst jetzt auch gleich weitermachen.
Weil du ich muss weitermachen.
Ja, du kehrst uns heute ja raus.
Oh,
du shit. Hast keinen Witz.
Ich habe keinen Witz. Nee. Oh, das mache ich, wenn du gleich erzählst. Dann suche ich das raus.
Sehr gut, sehr ja. gut.
Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ich habe uns heute zwei Themen rausgesucht. Ich bin ehrlich gesagt über einen Artikel gestolpert und habe dann ein bisschen weitergegraben und noch ein bisschen akademische Literatur rausgegeben. Deshalb habe ich es unter die Kategorie Paper gefasst. Und zwar habe ich das Thema Alles im Fluss genannt.
Das kann jetzt ja alles und nichts sein. Ja?
Ja, toll, dafür bin ich ja bekannt.
Ja, genau.
Und dann habe ich noch als Causa Obscura Obacht! Dabei.
Ich hab als erstes, als ich vorhin das erste Mal hier unsere Shownotes geöffnet habe, das habe ich schon Obacht Obdach gelesen. Dachte mir so, okay, ist es jetzt schon soweit?
Das ist auch gar nicht mal, das würde tatsächlich auch ungefähr passen. Ah, ist aber sehr weit hergeholt.
Ja, okay. Ich bin jetzt gar nicht verwirrt, aber gut. Was hab ich mitgebracht? Was habe ich Schönes mitgebracht? Ich habe einmal als Paper-Thema das Thema Schwermetall im Blut mitgebracht. Das hatte ich ja schon letztes Mal angeteasert. Da konntest du ja aussuchen, was für ein Thema du
Ja.
hören möchtest. Und als Causa Obscura habe ich einen Case Report mitgebracht, den ich Antibiotika-Fail genannt habe. Das ist schockierend, ja, aber wirst du nachher noch hören. Ja, dann fange ich mal an mit meinem
Mit dem
Schwermetall im Blut.
Schwermetall.
Was tippst du, was jetzt kommt bei dem Titel?
Ja, Schwermetall im Blut ist ja eigentlich nie gesund. Aber du wirst mir wahrscheinlich verraten, dass irgendwer irgendwas Cooles herausgefunden hat, wo Schwermetall im Blut irgendeine nützliche Sache bewirken kann.
Im übertragenen Sinne.
Naja, wobei man ja sagen muss, streng genommen, also bei Schwermetallen denken wir ja wahrscheinlich alle immer so an Blei oder so. Aber die fangen relativ weit unten im Periodensystem sogar schon an. Also Kupfer zählt auch zu den Schwermetallen.
Du denkst viel zu konkret, mein wissenschaftlicher Freund. Gott, wenn unsere Zuhörer jetzt deinen Blick sehen können, das wäre schön. Und zwar meinte ich mit Schwermetall nicht konkret Schwermetall, sondern Heavy Metal.
Ich hoffe, das hat man auf der.
Ja, und zwar gab es nämlich eine Studie jetzt, inwiefern sich Heavy Metal Musik positiv oder negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken kann.
Sounds fake, Rick.
Nee, es ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Studie, muss ich sagen. Also,
Jetzt bin ich aber noch mehr gespannt. Das auf das Studiendesign vor allen Dingen.
ja, und zwar, rate mal, in welchem Land man diese du Studie durchgeführt hat.
In Finnland?
Richtig! 100
Viele
Punkte für
Depressive
Gryffindor.
Menschen mit der Schwäche für Death Metal.
Nee, und zwar haben die das Ganze durchgeführt, weil es schon einige Studien gab, die sich aber mehr so im generellen Sinne damit auseinandergesetzt haben, inwiefern sich eben Musikkonsum auf die Gesundheit eben auswirkt. Und darunter, also es gab zum Beispiel auch mal eine Studie, die fand ich ganz lustig, die herausgefunden hat, dass zum Beispiel Operateure, die während der OP ihre Lieblingsmusik hören können, bessere Operationsergebnisse haben
Stimmt, ich
als
erinnere mich, ich erinnere
genau, das fand
mich.
ich zum Beispiel auch ganz cool. Das fällt so in, ja, in eine ähnliche Sparte. Und zwar hat da eine Forschergruppe eben eine Studie in Finnland gemacht, wie du schon richtig erkannt hast, wo die eben untersucht haben, wie sich Metal-Musik auf eben die Gesundheit dort ausgeübt hat. Und zwar aber im großen Stil beobachtet, also im Prinzip auf mehr oder weniger die gesamte finnische Bevölkerung gesehen. Und zwar haben die das Ganze erstmal, also sie sind im Prinzip davon ausgegangen, dass dort die Verteilung von Metal-Musik-Konsumenten relativ homogen ist und haben das Ganze dann aufgeschlüsselt nach der Metal-Band-Dichte sozusagen pro Einwohner, beziehungsweise pro 10.000 Einwohner. Und zwar haben die dafür erstmal als Grundlage da im Internet das Archiv Encyclopaedia Metallum genutzt, wo wirklich gefühlt jegliche Metal-Bands der Welt irgendwie also im Prinzip das Wikipedia der Metal-Bands rekrutiert haben. Da haben sie insgesamt 3.462 Metal-Bands mit genauer Herkunft identifiziert, also wo sie genau identifizieren konnten, wo die im Prinzip ihren Sitz sozusagen haben, wenn man so möchte. Und haben dann geguckt, von insgesamt 311 finnischen Kommunen gab es in 122 Kommunen keine einzige Band. Und in den restlichen Kommunen hat man das Ganze dann eben so aufgeschlüsselt, dass man geguckt hat, wie die Banddichte eben ist, bezogen auf 10.000 Einwohner.
Ah, Gott,
Ja.
dieser Titel.
Und hat das Ganze dann eben in verschiedene Kategorien unterteilt. Gesondert wurden dann nochmal Großstädte beobachtet, wo eben die höchste Banddichte auch ist, weil ich meine, es ist ja logisch, auf dem platten Land werden sich weniger Bands ansiedeln als in einer Großstadt, wo natürlich auch entsprechend die Möglichkeit für die Bands ist, aufzutreten oder so. Und da war es ganz interessant, in den finnischen Großstädten betrug der Durchschnitt 8,2 bis 11,2 Bands pro 10.000 Einwohner. Fand ich gar nicht so wenig, um ehrlich zu sein.
Naja.
Naja, wenn du das jetzt mal auf Siegburg zurückrechnest, Siegburg hat 50.000, 60.000 Einwohner,
Ja.
wenn ich das richtig sehe. Dann hätten wir in Siegburg irgendwie 50 Metal-Bands. Das wäre
Hat mal
viel.
jemand nachgezählt?
Ja, komm, ich glaube nicht, dass man in Siegburg.
Ja.
Egal, wir kommen vom Thema ab.
Was heißt eigentlich Band? Heißt das nur, dass sie sich selber als solche identifizieren müssen oder gibt es da ein Qualitätskriterium?
Also wie gesagt, sie haben alle auf in diesem Metal-Wikipedia registrierten Bands genutzt. Ich
Ja, also das.
ja, mit Sicherheit werden da auch ein paar Hobbybands dabei gewesen sein, aber ich denke mal schon, dass,
Hey,
also
das muss ja nichts Schlechtes sein.
nee, eben, aber also ich denke mal, dass, sagen wir so, wenn wir beide jetzt eine Band hätten, die noch nie irgendwo wirklich groß aufgetreten ist, würde ich mich nicht da eintragen. Aber gut, das mögen andere auch anders sehen. Auf jeden Fall haben sie dann noch geguckt, also als repräsentative Altersschicht wurden alle Einwohner zwischen 15 bis 70 Jahre genutzt. Und das Ganze wurde dann im Jahr 2018 beobachtet. Und da hat man herausgefunden, dass also man hat verschiedene Charaktermerkmale eben sich angeschaut und das Ganze dann auch noch aufgeschlüsselt, eben nochmal in verschiedene Kohorten nach Alter, Geschlecht, ökonomische Lage, Merkmale der generellen Gemeinde, wo sie wohnen, Arbeitslosigkeit, Religionszugehörigkeit und Investitionen in Bildung und Kultur. Das waren alles Parameter, die mit in die Auswertung eingeflossen sind, um da möglichst, sage ich mal, differenziert das Ganze sich anschauen zu können. Und ein Merkmal war die Mortalitätsrate. Und da konnte man sehen, dass mit einer Hazard Ratio von 0,92 das Risiko in Heavy Metal Stadtbezirken, also das Mortalitätsrisiko, 8% niedriger war als in nicht Heavy Metal Stadtbezirken. Also war da die Grundsterberate schon mal etwas reduziert. Wenn man das dann nochmal genauer sich anschaut, das fand ich sehr interessant und auch nicht unbedingt intuitiv, um ehrlich zu sein, vielleicht ist das anders. Wenn man sich das Ganze anschaut, nochmal speziell in Bezug auf, also das war die grundsätzliche Mortalität, wenn man das nochmal aufschlüsselt nach Mortalität in Bezug mit Alkoholkonsum, da war die Hazard Ratio bei 0,83, also war das Risiko an einer mit Alkoholkonsum assoziierten Erkrankung oder im Sinne oder durch den Alkoholkonsum direkt zu versterben, 17% reduziert.
Das heißt, Heavy-Metal-Fans trinken weniger Alkohol?
Das ist wiederum ja.
Kausalität und Zusammenhang, ich weiß.
Genau. Aber zumindest scheinen sie verantwortungsvoller Alkohol zu konsumieren, wenn du so möchtest. Wenn es zu weniger Toten führt. Also irgendwas muss da ja auf jeden Fall dran sein. Ja, man muss dazu sagen, sie haben auch ein bisschen ein paar Quatschparameter erhoben, haben nämlich
Oh,
unter.
jetzt bin ich interessiert.
Ja, zum Beispiel, ob mehr in Heavy-Metal-Regionen mehr Wodka oder Tequila konsumiert wird.
Und zwar, und was kam raus?
Moment, das hatte ich jetzt eigentlich nicht markiert gehabt, weil ich das zu unwissenschaftlich fand.
That's
Moment.
important consumer advice. Ach, na ja, dann halt
Es war,
nicht.
es wurde mehr Wodka konsumiert und nochmal, Moment.
Aus persönlicher Erfahrung muss ich sagen, dass meine Freunde, die viel Metal-Musik hören, eher zum Tequila als zum Wodka greifen würden.
Tja, vielleicht ist das dem Land dann nochmal geschuldet.
Oh, stimmt. Gibt Altersparameter, müsste man auch gucken, ob es ältere, jüngere
Wie gesagt, haben
Heavy-Metal-Fans
sie
gibt.
alles aufgeschlüsselt, aber ich habe jetzt nur die interessanten Conclusions mir angeguckt, weil die haben wirklich sehr viele
Und
Daten
das hast du
generiert.
dir dann nicht rausgeschrieben?
Nee, das haben wir nicht rausgeschrieben.
Verrückt. Das wollen die Leute doch wirklich
Ja.
wissen.
Genau, dann ging es auch noch darum in Bezug auf Wutabbau bzw. Aggressivität, Und da hat sich auch gezeigt, dass es in den Regionen wesentlich seltener zu gewalttätigen Moment, ich werde.
Auseinandersetzung kommt.
Nee, mir fällt gerade kein guter Satz ein, das zu formulieren. Es kam
Die
weniger zu.
kloppen sich weniger.
Genau, um es kurz zu fassen. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, es kam zu weniger Krankenhauseinweisungen durch Gewalttaten. So, das wollte ich sagen.
Also das heißt, vielleicht kloppen sich Heavy Metal Fans genauso häufig, nur halt nicht so schwer.
Das kann natürlich auch sein. Ja.
Allerdings kann ich dann auch wieder in einer Sache macht das schon Sinn, weil das ja doch eine relativ körperlich betonte Musikrichtung ist,
Ja.
dass das halt vielleicht Energien und Spannungen abbaut.
Genau,
Aber
das haben
aus
sie.
eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es aus solchen Konzerten schon mal bei weitem ein bisschen ruppiger zugeht.
Ja, klar, gibt es ja auch sowas wie Moshpits und sowas. Und da
Ja.
wird auch der ein oder andere mal mit einem gebrochenen Finger oder sowas, glaube ich, rauskommen.
Aber da geht
Nee,
halt kein
aber.
Metal-Fan für ins Krankenhaus.
Ja, also klar, natürlich, da gibt es durchaus Parameter, wo man sagen könnte, da hinkt der Vergleich ein bisschen oder da hinkt die Studie generell etwas. Aber das haben sie halt auch gesagt, dass sie auch vermuten oder eine Psychologin, die auch mit daran gearbeitet hat, hat auch gesagt, dass es durchaus denkbar ist, dass da das ja auch viel eben so mit Shouting und sowas die Musik gemacht wird und dieses generelle Schreien halt auch schon eine Form des Aggressions- und Wutabbaus darstellt, ohne wirklich physisch irgendwie tätig werden zu müssen. Und dass das eben dann eben in dem Sinne einen Benefit hat. Und es zeigte sich auch, dass die Metal-Musik anscheinend einen positiven Effekt auf die Bewältigung von Depressionen hat. Was gerade in skandinavischen Ländern nicht zu vernachlässigen ist, weil durch die permanente Dunkelheit, besonders im Winter, die eine wesentlich höhere Prävalenz noch haben von Depressionen und generell psychiatrischen Erkrankungen aus dem depressiven Formenkreis. Genau, das waren eigentlich so die Haupterkenntnisse aus dieser Studie. Aber man muss natürlich dazu sagen, wie du auch schon richtig angemerkt hast, es gibt durchaus Punkte, wo man einhaken kann, wo man sagen kann, so ja, aber. Und das haben sie,
Ja,
genau,
aber
das haben
okay.
sie auch, haben sie auch eben selbst natürlich zugegeben in dem Diskussionspart, dass es viele Parameter gibt, die nicht erhoben werden oder nicht suffizient erhoben werden konnten. Und dass es auch so ist natürlich, dass in Regionen, wo es viele Metal-Bands gibt, auch Regionen eher sind, wo, sage ich mal, künstlerisch und kulturelle Entwicklung gefördert wurde, wo ja auch, sage ich mal, ein tendenziell es so ist, dass, sage ich mal, künstlerische und kulturelle Gegenden jetzt nicht so die, ja, sage ich mal, Schläger- und Mördergegenden sind, jetzt salopp gesagt, und auch dort eben ja, bei, sage ich mal, künstlerisch und kulturell gebildeten bzw. tätigen Personen ist ja auch so ist, dass die meistens eine etwas bessere Körperwahrnehmung oder sowas haben und dadurch
Ah,
vielleicht auch schon grundsätzlich eher auf Gesundheit und sowas achten. Und dadurch, dass
okay.
das auch natürlich nochmal verzerrt wird, aber das sind eben alles Parameter, die in dieser Studie nicht erhoben werden konnten oder sie einfach nicht erhoben haben aus Umfangsgründen. Na, aber ich kann mir schon vorstellen, also wer weiß, ob es jetzt, sage ich mal, wirklich den Zahlen entspricht in der Realität, wie es jetzt in der Studie rauskam. Aber ich finde
Wer weiß das schon?
ja, ich fand aber die Punkte, die sie rausgearbeitet haben, durchaus plausibel und für meine Denke und Schlussfolgerungen auch nachvollziehbar.
Ja, nett. Finde ich cool, dass da sich jemand mal hingesetzt hat und gesagt hat, so, das gucke ich mir jetzt an.
Na.
Das ist ja in den seltensten Fällen dann doch.
Ja, vor allem finde ich so Studien, ich meine, das ist ja eine Studie, letztendlich bringt der Wissenschaft eigentlich streng genommen keinen Mehrwert. Nee, weil es wird jetzt nicht dazu kommen, dass auf einmal in allen Städten sich massenhaft Metal-Bands gründen, weil das positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Ist ja Quatsch.
Oder, naja, vielleicht könnte man dann auch aus Gesundheitstöpfen, Fördertöpfen irgendwie Geld für die Förderung für Metal-Bands oder sowas, weil das ja dem Allgemeinwohl offensichtlich zuträglich ist.
Hahaha.
Das ist genauso absurd.
Wenn die, wollte gerade sagen, wenn die Kassen noch nicht mal Brillen bezuschussen, dann mit Sicherheit die Gründung von Metal-Bands.
Vielleicht könnte man mit den Steuerausnahmen aus dem zukünftigen Grasverkauf das finanzieren.
Ja, und auf den Konzerten dann auch noch Gras verkaufen. So ein automatisch refinanzierendes Produkt.
Wunderbar, wunderbar.
Ah, ich wittere einen Business Case. Ein Business
Case. Ah, großartig. So sollten wir das machen.
Ja. Wundervoll.
Dann übernehme ich.
Genau, erzähl mir, was bei dir alles im Fluss ist.
Und zwar geht es hier um einen sehr, sehr speziellen Fluss, nämlich den magnetischen Fluss.
Okay.
Und zwar bin ich darüber über einen Artikel gestolpert, der am 1. Februar veröffentlicht worden ist. Und zwar ging es da um ein Technical Review von dem Königsegg Quark. Und zwar handelt es sich dabei um einen 28 Kilo schweren Elektromotor, den Königsegg in seinem viersitzigen da Elektro-Hypercar verbaut hat. Und das Coole daran ist, dass der maximal 250 kW liefert bei den 28 Kilo Gewicht.
Wie viel kW?
250.
That's not bad.
Und das bei Baumaßen von 330 mal 334 mal 112. So 30 Zentimeter.
Auch überschaubar.
Ja. Das ist relativ kompakt.
Ja.
Also 250 kW, Drehmoment von 600 Newtonmeter. Gut, das ist für einen Elektromotor, ne? Ist halt ein Elektromotor. Und 9000 Umdrehungen pro Minute. Dazu muss man schon gleich sagen, das sind Maximalwerte, die anscheinend nur für 20 Sekunden abgerufen werden können und dann geht das Ding halt wahrscheinlich in den thermischen ins thermische Derating, das heißt, das wird dann zu heiß und dann wird die Leistung reduziert und die Nennleistung, also das, was er halt dauernd stellen könnte, liegt dann bei 100 kW und 250 Newtonmeter.
Also das ist ja auch immer noch gut.
Bisschen weniger als die Hälfte, ja. Das für die Baumaße immer noch ausreichend.
Ja, ich würde sagen,
die meisten Autos würden mit 100 kW vollkommen ausreichend motorisiert sein.
Das stimmt.
Vor allem, wenn du für 20 Sekunden dann noch 250 kW daraus ziehen kannst.
Ja, das reicht, um mal gerade den Porsche zu versenken.
Na.
Ja, vielleicht nicht ganz.
Da musst du echt schon... Ja, was dabei so interessant ist, dass es sich bei dem Motor um eine Mischung aus Radial- und Axialflusstechnik handelt. Und das ist eigentlich ganz cool, weil also diese Reluktanzkraftmaschinen, wo drunter die fallen, die gibt es schon länger. Die sind auch immer wieder Stand der Technik oder Forschungsgegenstand. Aber die sind bis jetzt noch nicht in der Serie angekommen. Halt nur jetzt auch hier wie bei Königsegg in der Kleinstserie, wenn man das so nennen kann, weil die bauen halt, was bauen die? 10 Stück oder
naja.
So. Aber es ist noch nicht großserientauglich, hat aber einige Vorteile, auf die ich noch ankomme und die genau für diese absurden Leistungsspezifikationen halt sorgen. Aber fangen wir am besten mal am Anfang an. Ich meine, wir hätten auch schon mal über das Thema Energiewandler in der Elektromobilität gesprochen. Nämlich halt, was haben wir da für Elektromotoren, sagen wir dazu. Aber eigentlich nennt man das Energiewandler, weil letztendlich machen wir nichts anderes als elektrische Energie in mechanische Energie zu wandeln. Also quasi den Strom in Umdrehungen. Und da unterscheidet man Gleichstrommaschinen, Drehstrommaschinen und sogenannte Sonderbauformen. Und bei den Drehstrommaschinen kennen wir noch die Asynchronmaschinen und die Synchronmaschinen. Das hat jeder sicherlich mal gehört. Aber was jetzt das Interessante ist, gerade jetzt in dem Bezug sind die Sonderbauformen. Und da gibt es nämlich sogenannte Transversalflussmaschinen und Reluktanzkraftmaschinen. Und zu diesen Reluktanzkraftmaschinen zählen die sogenannten Hybrid-Synchronmaschinen. Und das ist so ein Ding, was die da gebaut haben. Und ich weiß noch, mir ist in der Vorlesung erzählt worden, ja, bla bla, haben für die fahrzeugtechnische Anwendung keinerlei Relevanz, deshalb wird das nicht weiter vertieft. Da dachte ich mir auch, ja. Für Traktionsanwendungen werden heutzutage eben nur, also die elektrische mit Drehstromversorgung verwendet. Das macht auch absolut Sinn, weil du da halt geringere Ströme hast und damit alles ein bisschen kleiner auslegen kannst. Es ist leichter, weniger Temperatur, weil du weniger Widerstand hast, bla bla. Und das fand ich halt, ne, lustig, dass die da ausgeklammert werden. Allerdings sind halt diese Hybrid-Synchronmaschinen, da wird ein Teil dieser Synchronmaschinen wird dann, also der Energie, die da wird über diese Reluktanzkraft abgeführt oder eben erzeugt. Und Reluktanzkraft, vielleicht, das ist ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich hast du das auch noch nicht gehört.
Nee.
Weiß nicht, nee, hast du nicht gehört. Und letztendlich bezeichnet man, also die Reluktanzkraft ist nicht, ist was anderes quasi, ich möchte nicht sagen gegensätzlich, aber ein anderes Wirkprinzip als das, was man so sonst bei Elektromotoren kennt, nämlich die Lorentzkraft, also stromdurchflossener Leiter, dann hat man die rechte Handregel, ne? Daumenrichtung
Daran
Stromfluss,
erinnere ich mich sogar noch.
Zeigefinger Richtung Magnetfeld und dann hat man dann zum Schluss die Bewegungsrichtung. So. Die Reluktanzkraft funktioniert anders. Man kann es am besten mit dem magnetischen Widerstand erklären, so ein bisschen. Und zwar die Magnetfeldlinien, wenn man die sich so vorstellt. Also jeder stellt dir so ein Magnetfeld halt vor, von mir aus auch bei so einem Stabmagneten, wie das in der Erde ist. Also du hast so auf deiner Seite an einem Punkt, sondern so schweift wieder so einmal so rüber. Und wenn du halt so ein U-Magnet hast, hat das ja gesagt, dass wir so ein parallele Feldlinien haben. Und wie kannst du das Magnetfeld in diesem U-Magneten verstärken? Eine Idee? Ferritkerne schon mal gehört? Also wenn man dann quasi ein weich magnetisches Material, Eisenkern da reinschickt, dann wird das Magnetfeld stärker. So, und wenn das homogen ist, beeinflusst das quasi nicht die Ausrichtung der Magnetfeldlinien. Das ist, wenn du so ein U-Magnet hättest und dann einen Ferritkern reinstellen würdest, wäre das immer noch parallel alles, nur halt stärker. So, wenn du aber jetzt kein homogenes, weichmagnetisches Material in diesen U-Magneten reintun würdest, sondern aus irgendeinen verschiedenen Magneten mit anderen magnetischen Widerständen quasi da reinhältst, kannst du damit quasi die Richtung der Magnetfeldlinien verändern, weil die suchen sich auch wie Strom quasi den Weg des geringsten Widerstandes. Und dadurch, dass quasi diese Feldlinien dann aus dem parallelen Zustand umgeleitet werden, das nennt man dann quasi, dann entsteht diese Reluktanzkraft. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen. Diese Feldlinien wollen wieder parallel, werden aber durch den magnetischen Widerstand ausgeleitet, also wie wenn du so eine Sehne spannst. Und die wollen aber wieder so flüng in ihren parallelen Zustand zurückgehen. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass man dieses Phänomen sich zunutze machen kann, indem man halt durch so Magnetflussleitungen quasi so eine Auslenkung erzeugen kann und dann quasi, wie das da in diesen Reluktanzkraftmaschinen gemacht wird, mit verschiedenen Scheiben, die nebeneinander sind, die sich dann zueinander verdrehen lassen. So dass du quasi deine Kraft nicht, wie das bei einem Elektromotor sowieso ist, immer radial, also quasi senkrecht zur Wirkachse entfernt erzeugst, sondern axial dazu erzeugst. Und deshalb ist der so kompakt gebaut und so quasi so länglich gebaut, weil die Krafterzeugung halt parallel dazu ist. Es hat natürlich auch ein paar, also vorteilig ist dann nämlich, dass du diesen schlanken Bau hast, dass die Kühlung deutlich besser funktioniert.
Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist der Benefit davon?
Ja, du hast halt von quasi der Motor, von der Rotorwelle in der Mitte und außen dann im Stator, das ist ja dünn und über eine weite quasi Breite verteilt. Das heißt, du kannst das Material sehr gut von überall kühlen. Wenn du es radial anordnen würdest, wie bei so einem normalen in Elektromotor in Anführungsstrichen, dann kommst du sehr schlecht in die Mitte zum
Ja,
Kühlen.
da hast du einen relativ kompakten Klotz halt einfach.
Ja, du musst halt entweder sehr viel Engineering aufwenden, um da auch noch irgendwie Kühlflüssigkeit hinzukriegen, oder es wird da halt heißer, was dann wieder zu thermischem Derating führt. Das heißt, natürlich, wie wir schon gehört haben, kriegt dieser Axialflussmotor dann halt auch irgendwann Derating durch Temperatur, aber halt deutlich weniger Verluste und deutlich später. Das heißt, wir können halt diese 20 Sekunden den quasi übertakt und einfach, weil die Kühlung so gut funktioniert.
Das ist
Und
natürlich
dann,
geil.
allerdings kommt das auf einen, also es gibt einen Kostenpunkt dafür, nämlich dadurch, dass wir halt nicht mehr eine so große radiale Ausdehnung haben und die Kraft halt in axialer Richtung entsteht, haben wir ein geringeres Drehmoment halt. Kannst dir sicherlich vorstellen, weil Moment ist ja die Kraft und der Hebelarm. Und der Hebelarm ist in dem Fall halt klein, weil der Motor relativ dünn ist. Das heißt, du müsstest halt eine deutlich stärkere Kraft aufwirken, um halt dann das gleiche Moment hinzukriegen. Aber dadurch, dass man für diese Hybridbauweise, weil ich ja gesagt habe, das arbeitet mit Axial und Radialfluss, holst du dir da wieder so ein bisschen was zurück. Also machst du so ein Mischmasch-Ding. Also nicht rein axial, weil du dann zu wenig, viel Drehmoment platzierst. Dann gehst du ein bisschen noch auf radial, die radiale Kraftkomponente auslösen. Das heißt, deine Kühlung wird wieder zwar ein bisschen schlechter, aber du kriegst wieder mehr Drehmoment. Das ist prinzipiell dann der Trade-off, den du da machst.
Fancy.
Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht wieder zu nerdig rübergebracht und ohne es richtig zu verbutschern einfach. Vielleicht könnte man dazu sagen, die brauchen noch relativ eine ausgefeilte Regelung, also der Umrichter, der dahinter hängt und quasi den Wechselstrom darstellt, die Regelung ist relativ kompliziert, weil diese Reluktanzkräfte stark fluktuierend sind, die bauen sich halt auf, sie pulsieren. Du hast halt die nicht so eine kontinuierliche Leistung, weil immer quasi, wenn die Feldlinien sich wieder parallelisiert haben, ist halt ja die Kraft weg, fupp, und du musst dann wieder auslagern und sowas. Das heißt, du hast so einen pulsierenden Kraftzyklus und dann musst du halt aufgrund der Ansteuerung musst du halt dann versuchen, dann, dass sich die Frequenzen überlagern, dass du einen schönen Output bekommst. Und Schwingungen sind immer scheiße für Akustik, weil wenn du halt eindeutige, prägnante Schwingungen hast, dann hörst du das. Und deshalb sind die akustisch, die sind relativ laut. Was
Ah,
für
okay.
Elektromotoren, also.
Ist
Was
wahrscheinlich auch
Königs.
relativ.
Ja, Königsegg wird das egal sein, weil wenn du da hinten den 12-Zylinder reinmachst, dann ist das
Da
auch
hörst du
laut
nichts
einfach.
mehr. Das
Das
stimmt.
ist halt immer so, was willst du? Und letztendlich Elektromotor, einen lauten Elektromotor. Es kann nur sein, dass es akustisch unschön ist, weil das halt so Schläge sind, so da, 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 dass das halt einfach
Hört sich
akustisch.
dann an, als würdest du ein MRT in einem Kofferraum haben.
Dass das halt einfach von der Frequenz her oder einfach von dem Geräusch den Fahrern unangenehm ist oder sowas.
Für sowas gibt es ja Sound Engineering.
Naja, gut, oder du benutzt halt eine Regelung halt dafür. Ich habe nur gesagt, sie ist kompliziert. Das nicht, dass sie unmöglich ist.
Okay.
Ja.
Fancy. Ich habe sowieso bei Königsegg immer wieder mal das Gefühl, dass die so ingenieurstechnische Geniestreiche bringen, wo du dir zum Teil so denkst, so, warum ist da nicht schon früher jemand drauf gekommen? Oder ist
Naja.
das jetzt von der Technik her etwas, was so teuer und aufwendig ist, dass es einfach für bisherige Anwendungen zu unattraktiv war?
Das ist halt das, was ich meinte mit für die Serie ist das noch unattraktiv,
Ach so, okay.
weil also Das sind, die Prinzipien sind bekannt und da wird auch drin geforscht, aber Koenigsegg als Premium-Kleinstserienhersteller hat halt andere Schwerpunkte und kann sich quasi auch andere Schmankerl einfach leisten, die umzusetzen, weil die Leute, die so Autos kaufen, denen ist es egal, ob es dann doch noch ein bisschen teurer ist oder nicht. Deshalb kann man dann das Beste bauen und vielleicht sogar noch als Unique Selling Point zu sagen, oh, hier, wir haben jetzt diesen tollen Quark-Motor da, sowas gibt es nirgendwo anders.
Ja.
Das sind ja immer quasi diese Boutique-Autos, wie jetzt wenn du Bugatti oder Koenigsegg. Da kann man sich das schon mal leisten. Vor allen Dingen, weil man es nicht in Großserie fertigen muss, dann ist das alles Positives.
Ja, fand ich auch schon beim, ich glaube, der Agera war das, schon so fancy, wo die den Turbolader 3D gedruckt haben, beziehungsweise 3D gesint hat wahrscheinlich eher.
Nee, ist auch ein Druck. Sintern ist er dann.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und wo die in den Turbolader so eine Steuerklappe eingebaut haben, um je nach Drehzahl und Motorleistung den Anströmwinkel von dem Verdichter zu ändern,
Gut,
damit
das ist
die.
ja VTGs, die sind aber großserienmäßig.
Ja, damals
Gesintert
aber
werden sie
nicht.
nicht, aber.
Nee, damals noch nicht,
VTGs
oder?
werden bei einem mittelständischen Stuttgarter Automobilhersteller schon relativ lange eingesetzt.
Porsche.
Das hast du jetzt gesagt.
Okay, gut. Fand ich auf jeden Fall auch cool. Und ich glaube, ich würde mir tatsächlich, also sollte ich mal das Geld überhaben, dass ich in die Verlegenheit komme, mir zu überlegen, ob ich mir ein Bugatti oder ein Koenigsegg hole, würde ich eher den Koenigsegg nehmen.
Der Bugatti, hat tatsächlich keine VTGs bekommen, weil genau den das gehindert hat. Die haben in der Größenordnung keine VTGs bekommen, weil sie nur in Kleinstserie produzieren und alle Hersteller, die die Leistungsspezifikationen liefern konnten, haben sie halt ausgelacht und gesagt, nee, dafür bauen wir kein Tooling für
Wofür steht VTG?
Variable Turbine. Ja, also, oh Gott, wo
G.
steht das G? Also es ist eine variable Verdichtereinstellung, das, was du halt erzählt hast, dass der Anstellwinkel dieser Turbo-Fan-Blätter quasi sich variabel einstellen lässt. Ach Gott.
Na, brauchst jetzt nicht googeln, so wie ich
Doch,
war.
doch,
Ich
doch,
dachte.
das ist mir jetzt selber persönlich
Okay.
peinlich, dass ich das nicht aus dem Stegreif sagen kann, wofür VTG steht. Variable Turbinengeometrie. Ah!
Ah, okay. Okay.
Variable Turbine Geometry, ja.
Okay.
Siehst du.
Auf jeden Fall fancy. Ja, gut. Da bist du durch, oder?
Ja, damit bin ich. Es sei denn, es gibt noch Fragen von deiner Seite.
Nee, dafür bin
Sonst
ich nicht
möchte ich dich
kompetent
weiter
genug
damit
in dem
nicht.
Thema.
Sonst möchte ich dich nicht länger damit langweilen. Ich Viertelstunde
Ich
jetzt darüber monologisiert habe.
finde das interessant.
Gut. Hoffentlich auch andere Leute.
Bestimmt. Ja, dann komme ich zu meiner Causa Obscura, dem Case Report Antibiotika Fail. Und zwar der Fall an sich ist eigentlich schon älter, nämlich aus dem Jahr 92, also 30 Jahre alt.
Oh Gott.
Aber also prinzipiell immer noch von aktueller Relevanz. Und zwar war das eine Patientin, die in Philadelphia ins Universitätskrankenhaus eingeliefert wurde mit einer Gallenblasen- und Gallengangsentzündung und konsekutiv darauf folgend mit einer relativ akuten Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sie war mehrere Monate im Krankenhaus und wurde dort behandelt mit verschiedenen Antibiotika, unter anderem Vancomycin, Imipenem und Gentamicin. Das wird dir nichts sagen und auch den meisten
Nein,
Zuhörern nichts sagen, ist aber auch nicht schlimm.
ich
Das
wollte gerade
sind
fragen.
also erstmal macht man es heutzutage schon noch selten, dass nur drei Antibiotika gleichzeitig gibt und die sind auch extrem breit aufgestellt und eigentlich gehen die schon, also zumindest Imipenem, Richtung Reserveantibiotika, die man eh ungerne einsetzt, weil das so ein bisschen die letzte Wiese ist. Genau, aber auf jeden Fall nach einer lebensbedrohlichen Sepsis, also Blutvergiftung im Rahmen der Erkrankungen, wurde sie dann auch invasiv beatmet, also sediert und intubiert und dann eben künstlich beatmet. Und nachdem sie schon 2 Monate lang behandelt wurde, kultivierte man aus dem Urin einen Enterococcus fecalis Stamm. Das ist halt gehört eben zum Mikrobiom unter anderem des Darms. Gar nicht so selten, dass sowas auch mal eben bei Harnwegsinfekten als Erreger vorkommt, aber ein unschöner Erreger, weil der sich halt generell schon nicht so super gut behandeln lässt. Und auf jeden Fall hat sie daraufhin dann nochmal lange Zeit relativ intensive Therapie bekommen mit Vancomycin. Das war schon, also ein Antibiotikum, was sie auch schon vorher bekommen hatte. Das war insofern etwas unüblich, als dass man eigentlich ein Aminopenicillin normalerweise nimmt, aber dagegen war sie allergisch. Deswegen hat man auf Vancomycin zurückgegriffen. Insgesamt wurde dann während des Aufenthalts sie 130 Tage lang
Wow, okay.
mit dem Antibiotikum Vancomycin behandelt. Also immer wieder mal angesetzt, mal abgesetzt und also keine durchgehende Therapie, aber immer mal wieder eben. Und man hat sich dann irgendwann angefangen zu wundern, warum es das Ganze nicht besser wird, warum die Infektion immer weiter besteht letztendlich. Daraufhin hat man dann eben nochmal versucht, die Bakterien zu kultivieren, um eben zu gucken, gegen welche Antibiotika die Keime resistent sind und gegen welche sie sensibel sind. Und dann macht man das halt einfach so, dass man zum Beispiel, wie gesagt, bei Urin eine Urinprobe nimmt, die wird dann im Labor auf so Nährmedien, auf so Agarplatten ausplattiert und da wachsen die dann und da gibt man dann eben so Plättchen drauf, die mit einer definierten Konzentration eines Antibiotikums eben versehen sind und dann kann man eben gucken, ob die in dem Bereich trotzdem wachsen oder ob die eben da absterben. Und damit kann man eben gucken, ob die sensibel sind noch auf das Antibiotikum oder nicht. Und das Problem bei der ganzen Sache war, dass diese Keime, die Anzucht davon nicht so richtig gelingen wollte. Und also man hat dann, sage ich mal, ein Standardmedium, wo eigentlich schon alles drauf wächst, aber selbst auf Blutagar, also auf Agar, was noch mit Blut versetzt wurde, wo eigentlich so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst, super gut wächst, ist es trotzdem nicht, oder war es sehr, sehr schwierig, diese Bakterien überhaupt anzuzüchten. Und sie wussten nicht genau warum, weil sie wussten definitiv, dass es eben ein Enterokokkenstamm ist. Und die lassen sich eigentlich eben auf so Nährböden sehr gut und einfach anzüchten. Weil es gibt auch Bakterien, die sind schon von Natur aus schwierig im Labor anzuzüchten, aber die eben eigentlich nicht. Dann ist man weitergegangen und hat sich die Bakterien genauer angeguckt und hat eben auch angefangen, den Aufbau sich anzugucken und Teile davon zu sequenzieren, beziehungsweise die Proteine davon zu sequenzieren und in der Elektrophorese sich genauer anzugucken. Und dabei hat man eine interessante Entdeckung gemacht und eine auch gleichzeitig schockierende Entdeckung. Weil man muss dazu sagen, das Vancomycin, also dieses Antibiotikum, funktioniert so, dass es in die Zellwände der Enterokokken eingebaut wird und dort dann zu sozusagen Fehlern führt, wodurch die Zellwände halt nicht die normale Funktion aufnehmen, wodurch dann die Bakterien eben kaputt gehen. Also letztendlich stört es den Aufbau der Zellwand. Dieser Bakterienstamm hat sich aber anscheinend aufgrund der immer wiederkehrenden Therapie mit Vancomycin das Ganze zunutze gemacht und einfach das normale Dipeptid, also das normale aus zwei Aminosäuren bestehende Protein, also was aus zwei D-Alanin-Aminosäuren besteht, einfach mit diesem Vancomycin ersetzt. Und
Oh Gott, sie haben einen
deswegen
Superkeim
brauchte.
gezüchtet.
Jein, kann man so eigentlich auch nicht sagen,
Oh.
weil dieser Keim brauchte halt das Vancomycin, um sich zu teilen und fortzupflanzen. Deswegen hat es auch nicht geklappt, diesen Keim auf Nährmedien heranzuzüchten, weil logischerweise kein Vancomycin drin war. Insofern ein super Keim, als dass es schockierend ist, dass der eben sich so an dieses Antibiotikum gewöhnt hat, dass er es im Prinzip zum Überleben brauchte. Andererseits auch insofern ungefährlich, weil Vancomycin eben normalerweise im menschlichen Körper so nicht vorkommt und er damit sich eh nicht ohne das Zeug fortpflanzen könnte. Aber deswegen ist es auch immer noch ein aktueller Fall, der uns immer wieder dazu ermahnt, uns vor Augen führt, dass man Antibiotika sind wichtig und richtig und ohne die wären wir in der Medizin auch nicht da, wo wir jetzt sind, gerade bei Infektionskrankheiten und so, aber man soll sie doch mit Augenmaß und nur sinnvoll einsetzen. Ja.
Ja, aber gut, ja, also das leidige alte Antibiotika-Problem.
Ja, ich meine, zur damaligen Zeit war es mit Sicherheit nochmal was anderes, weil da hat man im Prinzip alles, was man an Antibiotika hatte, einfach immer draufgeschmissen, sobald man eine Infektion hatte, weil man gedacht hat, viel hilft viel nach dem Motto. Da ist man ja mittlerweile wesentlich schlauer. Dennoch ist es immer noch so, dass es immer wieder eben Fälle gibt, wo man sich fragt, so, warum habt ihr das so gemacht, wie ihr es gemacht habt? Das ist eigentlich Quatsch. Und züchtet nur irgendwie Resistenzen. Also von daher, alter Fall. Und auch nicht mehr ganz so, ganz so schlimm in der heutigen Zeit, aber trotzdem.
Es ist, glaube ich, gut, dass sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und das quasi den Mechanismus sich im Kopf zu berufen, im Kopf zu behalten, weil das ist ja schon, kannst ja auch auf andere Dinge anwenden, dieses quasi nach dem Motto, viel hilft nicht immer viel. Ja. Nach dem Motto, weil dadurch quasi, dass ihr das ja immer anscheinend wieder gegeben haben und eine Besserung sich aufgetan, haben sie es ja eigentlich verschlimmert. Dann letztendlich. Also hätte man die quasi einfach verhungern lassen können, dann nachdem die das eingebaut hatten.
Theoretisch ja.
Ja. Vom Mechanismus her finde ich gut, dass man sich das immer mal wieder in den Kopf ruft und quasi nicht so einfach alles auf einfach draufschütten wird schon. So. Ja. Okay, cool.
Nee, nicht cool.
Doch, eigentlich schon. Das zeigt einem wieder, warum es nach Milliarden von Jahren immer noch Bakterien auf diesem Planeten gibt.
Ja, genau.
Die sind halt, die passen sich halt wirklich gerne an und gut. Dann jetzt zu Obacht. Ich bin über ein Kuriositätenkabinett gestolpert. Das heißt Verkehrsregeln in Europa.
Oh ja.
Und hab mir das erst durchgelesen, weil ich lachen wollte. Und dann dachte ich mir so, ach, eigentlich ist das ganz gut Consumer Advice. Okay. Weil da wirklich ein paar seltsame Dinge drin sind, wo man einfach quasi die ja schon auch als Touristenfalle bezeichnet wurden, also wo man die einfach wissen sollte. Okay. Nämlich zum Beispiel hier in Griechenland, Parkverbote mal ja und mal nein. Also, dass man das wissen sollte, dass Behalteverbotsschilder mit einer senkrechten Linie in der Mitte, in ungeraden Monaten gelten die und wenn zwei Striche da sind, in geraden Monaten.
What? Was hat das denn für einen Sinn?
Ausländer abzocken, ich weiß
nicht. Wow.
Und man sollte noch vielleicht auch wissen, dass da in Griechenland sich Geldbußen verdoppeln, wenn die nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt werden. Und das wäre.
Ja, okay.
Gibt es genau was anderes, nämlich in Spanien gibt es einen Schnellzahlerrabatt quasi. Also, wenn du Bußgelder innerhalb von 20 Tagen bezahlst, kriegst du 50% Rabatt.
Okay, das ist gut.
Ja, das ist ein guter Deal, ne?
Vor allem, was, 20 Tagen?
Ja.
Das ist ja echt eine lange Frist.
Ja. Du musst allerdings 2 Warndreiecke in jedem Auto mitführen.
In Spanien?
Ja. Das sollte man vielleicht noch wissen, fand ich auch lustig. Und in England gibt es das lustige Gesetz, dass Parkknöllchen nur gelten, wenn der Kontrolleur eine ordentliche Uniform samt Hut trägt.
Ja, das habe ich sogar auch schon gehört gehabt. Wobei, da ist halt das Problem wahrscheinlich, dass du ja meistens erst zu deinem Auto kommst, wenn der schon überall am
Ja,
Berge ist.
natürlich. Ich glaube, ich verstehe auch den Intent so nach dem Motto, dass sich keiner anmaßen kann, einfach irgendwelche Fake-Knöllchen zu verteilen.
Ja.
Aber ja, wann siehst du mal, wer der das Knöllchen gibt?
Ja.
Vielleicht, ja, genau. In Frankreich kann man Bußgelder im Tabakladen um die Ecke bezahlen, also neben Kiosk quasi. Also wenn du
Okay.
quasi falsch parkst, dann kannst du quasi in den nächsten Kiosk gehen und kriegst dann eine Quittung dafür. Ja. Auch die haben das quasi, wenn du es zu spät bezahlst, dann wird es halt teurer. Also wenn du es sofort bezahlst, bist du da auch ganz gut weg. Man sollte vielleicht noch wissen, dass in Frankreich halt bei Nässe andere Tempolimits gelten, also so grundsätzlich. Also
Oh,
quasi
okay.
außerorts auf Schnellstraßen dann 100 statt 110 und außerorts auf mehrigen Spuren mit baulicher Trennung 80 statt 90 und auf Autobahnen 110 statt 130. Auch wenn da keine Schilder stehen.
Okay.
Ja. Italien hat auch noch was Lustiges bei Alkohol. Ab 1,5 Promille am Steuer drohen in Italien Geldstrafen von bis zu 6.000 Euro. Ich habe auch mal nachgeguckt, manchmal sogar auch Haft. Da habe ich mal nachgeguckt, wie ist das denn im Säuferparadies Deutschland? Ab 1,1 Promille. Und da quasi hast du eine variable Freiheits- und Geldstrafe, kann dir da drohen. Also dann musst du vor Gericht und dann wird das halt ausverhandelt. Und
Ich
das
wollte gerade
wird.
sagen, ich glaube, das wird dann auch nach Tagessätzen
Ja,
gemacht, ne?
genau. Und das vor allen Dingen für Wiederholungstäter wird das bei Alkoholdelikten in Deutschland zunehmend ungemütlicher, sagen wir so.
Das glaube
Also
ich.
das ist nicht besonders hart, aber ich fand einfach diese Grenze ab 1,5 Promille, wo du denkst, 1,5 Promille, wenn sich da
Ich wollte
überhaupt
gerade
jemand noch
sagen.
ins Auto setzt. Ja, im schlimmsten Fall kann dann auch sogar dein Auto beschlagnahmt und zwangsversteigert werden.
Hä? Also,
Ja, aber das nur,
nur
wenn
wenn du
Fahrer
die.
und Eigentümer übereinstimmen.
Aber, also, auch wenn du die Strafe bezahlen kannst?
Nein, nein, ja, nein, ja. Also im schlimmsten Fall, also ich nehme mal an, dass wenn du es bezahlen kannst, dann nicht.
Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre so eine generelle Strafmaßnahme, so nach dem Motto: Wir
Dann
verkaufen
verkaufen
dein
wir dein Auto.
Auto.
Nee, dann, wenn jemand Geld hätte, dann könnte er sich auch einfach ein neues Auto kaufen. Also.
Ja, gut, aber ja, okay, egal.
Und gegen die, also wenn du in Italien gegen die Helmpflicht auf Zweirädern verstößt, dann kommt dein Zweirad für 60 Tage in Sicherungsverwahrung. Also da ist dann tatsächlich.
Finde ich aber gut, muss ich sagen.
Man schützt die Leute ja nur vor sich selber.
Ja.
Aber vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, in Österreich kann es teuer werden, wenn du bei einem leichten Sachschaden die Polizei rufst. Da musst du nämlich die Anfahrt quasi bezahlen. Das nennt sich Blaulichtsteuer.
Wow.
Finde ich allerdings nicht schlecht.
Ja, gut.
Das zwingt Leute dann ein bisschen dann das auch auf, dann zu räumen und nicht für alle Scheiße dann hier die Polizei zu rufen.
Das stimmt.
Ja, da würde ich es mal dabei belassen.
Weißt du auch, wie denn die Grenze ist in Italien für Alkohol?
Ja, 1,5. Ich habe gesagt.
Also
Ab da
ein.
wird das so schlimm. Da, die haben auch geringere Abstufungen noch, aber
Nee,
das
ich
war
wollte gerade
halt
sagen, weil bei uns ist ja auch, dass du bis 0,5,
0,5.
ja, da ist, aber wie ist es in Italien, das meinte ich. Also bis wohin darfst du,
Boah.
ohne dass du einen auf den Sack kriegst?
Eigentlich wollte ich auch noch anmerken, das habe ich eben vergessen, bei meiner Literaturempfehlung. Das packst du wahrscheinlich auch noch mit in die Shownotes. Aber wenn da jemand sich noch weiterlaufen will, gibt es das Springer-Buch hier Elektrische Antriebe und Grundlagen von Dirk Schröder. Da steht das alles drin, falls das jemand da habe ich mir das zumindest durchgelesen drin. Ja. Promillegrenze Europa. Tja, bis 0,5 darfst du fahren.
Also über uns.
Ja, Probezeit 0,0, dann 0,8 und dann 1,5. Also bei uns ist dann 0,5, 0,8 und 1,1 und die haben dann halt 0,5, 0,8, 1,5.
Okay.
Wunderbar.
Wunderbar.
Oder halt auch nicht. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Dann sind wir heute ja relativ zackig fertig.
Ja, nachdem unsere letzte Folge aber auch wieder, sage ich mal, Überlänge eigentlich hatte.
Ja, ich bin aber eigentlich ganz zufrieden damit jetzt, wie es ja. Das ist immer ein guter Happen.
War gut. Und ich habe auch sogar schon für die nächste Folge ein Thema.
Sehr schön. Was hast du denn heute gelernt? Das dürfen wir nicht vergessen.
Oh, ich habe gelernt, dass AKWs ab jetzt grün leuchten.
Sehr gut.
Dass Elektromotoren noch komplizierter sind, als ich schon gedacht habe, aber Königsegg ein Elektromotor genutzt haben, wo dir erzählt wurde, dass es Quatsch ist.
You are technically not wrong. So haben sie es nicht ganz gesagt, aber okay. Du sollst ja was mitnehmen.
Und ich habe gelernt, dass es in Europa zum Teil lustige Straßenverkehrsordnungsregeln gibt.
Gut, sehr schön.
Was hast du Schönes gelernt?
Dass du einen neuen Job hast? Schockiert mich immer.
Nee, keinen neuen Job, nur eine neue Arbeitsstelle.
Da habe ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Dass Heavy Metal offensichtlich gut für die Gesundheit ist. Und offensichtlich Heavy Metal Leute lieber Alkohol trinken und mehr auf sich aufpassen. Wodka, lieber Wodka
trinken. Achtsam Alkohol saufen.
Genau. Whatsoever. Und dass zu viel Antibiotika nicht gesund ist. Wer hätte es gedacht? Wobei, eigentlich fand ich ziemlich cool, eigentlich sehr erstaunlich wieder mal, wie anpassungsfähig die Natur doch ist.
Das stimmt.
Ja, fast schon schockierend.
Ja, vor allem ja auch in, sag ich mal, ja, wobei gut, 130 Tage ist jetzt eigentlich für Bakterien schon nicht mehr so eine kurze Zeit.
Aber what doesn't kill you makes you stronger, ne?
Buchstäblich. Ja gut, dann kehre ich uns mal noch mit dem humoristischen Notfall raus.
Ich wollte gerade sagen, den du seit Wochen vorbereitet hast.
Genau, den ich seit Wochen minutiös vorbereitet habe und nun zu meinem Besten bringe.
Oh Gott.
Also, Felix besucht seine Großmutter und sagt, Oma, die Trommel von dir war mein allerschönstes Geburtstagsgeschenk. Oma fragt, wirklich? Das freut mich aber. Und darauf antwortet Felix, ja, meine Mama gibt mir jedes Mal 2 Euro, wenn ich nicht darauf spiele.
Flachwitz-Freitag.
Genau.
Das stimmt. Der beste Witz war eigentlich jetzt noch das Bedumps am Ende. Kriege ich jetzt 2 Euro?
Wieso? Ich hab's ja gespielt.
Ich aber nicht.
Ach so, ja gut. Nee, du kriegst trotzdem kein Geld von mir.
Okay, das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Ja, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Du lässt dich auch nicht mehr festnageln, ne?
Besser nicht. Ich halte mich lieber vage und halte das. Weißt du, besser nichts versprechen und das halten.
Ne? Ja, genau, das stimmt. Ja, dann wünsche ich dir wie immer noch einen schönen Sonntagabend und eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Nuckel nicht an den Uranstäben von den grünen AKWs.
Bis Döll und Tionche ist es noch ein bisschen.
Ja, aber von dir aus weniger weit als von mir. Du wirst vor mir verstrahlt, wenn die in die Luft fliegen.
Okay, das schadet mir auch nicht mehr.
Dann wirst du zum unglaublichen Hulk. Dann wirst du so viel, wie du mit Automobiltechnik verbracht hast, wirst du zum Transformer.
Das wäre aber ganz nice eigentlich.
Ja.
Hoffentlich kein schrottiges Auto.
So ein kleiner verrosteter Käfer. Herbie! Okay, jetzt wird's albern. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao. Tschüss.